Das ist der Montag, an dem man sagen kann, Harry Kane schnürte im 4. Bundesligaspiel in Folge einen Doppelpack und stellte den historischen Rekord von gleich zwei Menschen ein, und zwar von Lothar Emmerich, 67 für Dortmund, und Tomislav Maric, liebe Freunde, 2001 für Wolfsburg ein. So mal, oder?
Wahnsinn. Oder? Jetzt kommt er mir direkt mit der Statistikabteilung, das gibt's doch gar nicht.
So wird's mal was heute. Und ich sag mal, wer das kann, wer Rekorde einstellen kann wie Harry Kane, der hat vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, komm, ich habe gedacht, wir räumen gleich mal das Topspiel ab. Und da habe ich so einen Satz gehört, da weiß ich nicht, wie der Superstar von Sky das heute Morgen sieht. Ich habe gehört, es gab Menschen, die gesagt haben, das ist Werbung für die Bundesliga gewesen. Boah. War es das? Oder war es dieser Klassiko, von dem jetzt alle geredet haben? Wir haben in der letzten Ausgabe gesagt, Klassiko, naja, bisschen viel. Da ist die Sehnsucht sehr, sehr groß. Sag was zu dem Spiel, zu den Äußerungen. Ordne es für uns ein heute an diesem wunderbaren Montag am 2. März 2026.
Also wenn du jetzt den Superstar von Sky hören möchtest, dann gebe ich dir jetzt mal die Nummer von Sebastian Hellmann oder von Wolf Fuß, dann kannst du die anrufen. Ne? Wenn du mich fragst,
mach dich nicht so klein,
Riese. Geschätzte Kollegen, wenn du mich fragst, dann sage ich, diese Bezeichnung Klassiko ist für mich ein Marketing-Gag. Das hat man irgendwann mal übernommen. Es gibt den Superklassiko, das ist River Plate gegen Boca in Buenos Aires. Das ist der Ursprung. Dann ist Real gegen Barcelona, ist tatsächlich der Klassiker. Da geht es aber auch um politische Gegensätze in Spanien. Und da die Bayern seit den, sagen wir mal, 70er Jahren angefangen über Gladbach, dann irgendwann den HSV, dann später Werder und dann eben Dortmund immer wieder Konkurrenten hatten, die aber nicht immer aus den verschiedensten Gründen auf dem Level geblieben sind, glaube ich, versucht man jetzt eine Strategie zu machen und dieses Spiel etwas zu überhöhen. Was für mich wenig Sinn macht, weil selbst wenn Dortmund dieses Spiel gewonnen hätte, habe ich dir letzte Woche gesagt, werden die Bayern Meister. Ja. Inhaltlich war dieses Spiel sehr, sehr gut, muss man sagen. Mit einem BVB, der sich für Bergamo rehabilitiert hat, der für mich auf Augenhöhe war. Und am Ende steht ein, wie würde man das ausdrücken, im bestem Kommentatorendeutsch, ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg für die Bayern. Ich glaube, unentschieden wäre das für das Spiel fast gerechtere Ergebnis gewesen. Aber da hat dann Kimmich am Wochenende den Unterschied gemacht. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft für die Bayern. Aber dieses Spiel als Einzelnes betrachtet, das war schon ein gutes Spiel, das muss man sagen.
Wobei Niko Kovac gesagt hat, und es gab einzelne Stimmen auch, die gesagt haben, nein, wir wollen es noch mal ein bisschen spannend halten. Also sie haben es noch nicht abgeschrieben. Und ein Schlotterbeck sagt ja auch, vielleicht stolpern die noch mal irgendwo auf der Strecke noch ein, zwei Mal und es wird doch noch eng. Ich glaube, das ist dann irgendwie so eine künstliche Marketingmaschinerie, die da in Gang kommt, oder? Das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Also man kann schon sagen, dass die Bayern jetzt durch sind.
Also 10 Spiele, 11 Punkte, was soll denn da passieren? Also es ist völlig absurd. Also Bayern ist Meister und ich habe ja Schlotterbeck zuletzt auch gelobt, weil ich finde schon, dass er hatte ja früher immer richtig gute, selbstbewusste Spiele mit einem katastrophalen Bock drin. Gut, der Elfmeter, das war jetzt auch kein Ruhmesblatt. Er hatte sicher Glück, dass er auch kein Rot gesehen hat, weil wer so reingeht, dann kannst du, selbst wenn der vom Ball wegrutschst, also hätte er sich nicht wundern dürfen, wenn er Rot bekommt. Ich fand es im Rahmen der Spielleitung gerade noch angemessen, ihn auf dem Platz zu lassen. Also ich finde, er ist schon jemand, der vorangeht. Bisschen irritiert war ich unter der Woche beim insgesamt natürlich bodenlosen Auftritt von Dortmund in Bergamo, das muss man auch sagen, mit so vielen Fehlern wie Benzebaini und was macht Kobel da am Schluss, knallt den Ball auf die Tribüne, da bist du in der Verlängerung, dass Schlotterbeck nichts Wichtigeres zu tun hatte, als direkt nach dem Spiel zu posten, warum ich die rote Karte gesehen habe auf der Bank, konnte mir der Schiedsrichter nicht erklären. Ja. Also ich glaube, da hatte Dortmund andere Probleme nach dem Spiel, als die rote Karte von Nils Schlotterbeck zu erklären. Aber das nur mal by the way.
Niko Schlotterbeck. Aber es ist so, dass gut, also das Spiel in Bergamo hat mir zumindest mal alle internationalen Tipppunkte wieder eingebracht. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich glaube, bei Niko Schlotterbeck ist es so, Er hat jetzt sein viertes Saisontor erzielt und stellt damit seinen persönlichen Rekord für eine Spielzeit ein. Das ist auch Teil
der Wahrheit. Hast du heute Nacht auf einem beim Datendienstleister übernachtet oder was ist los?
Nee, ich fand es nur ganz interessant. Ja, das ist Wahnsinn. Aber manchmal, du kennst das, von Zeit zu Zeit packe ich dann einfach mal so ein paar Sachen aus, die kein Mensch weiß. Nein, Spaß beiseite. Ich habe intensiv einfach mal so ein bisschen rumgeguckt, nicht nur nach Statistiken, sondern mich haben diese Spiele teilweise echt fertig gemacht, jetzt am Wochenende, weil ich dachte so, wie krass ist das denn? Also wenn wir dann vielleicht irgendwann zum Weißen Ballett kommen, muss man die Bundesliga und vor allen Dingen die unteren Ränge ja auch so ein bisschen im Auge haben und letztendlich auch gehören da auch Statistiken zu. Da kann man sich nicht so viel von kaufen, aber trotzdem, im Fall von Nico Schlotterbeck kann er zumindest feiern. Eine Frage habe ich da an dich, was Nico Schlotterbeck angeht. Man redet ja dann immer davon, herausragend, international, kann ein ganz großer werden. Aber wenn ihm so Fehler passieren und immer wieder Fehler passieren, auf diesem Niveau und dann auch in dem Klassiko, lass uns gerne dabei bleiben, dann kann man sagen, er ist ein hervorragender Fußballspieler. Aber er ist doch nicht Weltklasse. Also weit entfernt davon. Und dann frage ich mich auch, diese ganze Diskussion um Upamecano, unterschreibt er jetzt oder nicht, holen Sie Schlotterbeck, holen Sie keinen Schlotterbeck. Ist das Format, das für den FC Bayern München gereicht hätte?
Ja, also ich habe noch nicht gehört, dass er nicht dahin geht. Also klar, dadurch, dass Upamecano bleibt, ist eine Planstelle sicherlich frei. Aber wenn du schon bei Upamecano bist, wie viele Fehler der in großen Spielen gemacht hat, angefangen in Leipzig über die Bayern, jetzt hat er schon eine gewisse Stabilität. Er hat von den Anlagen natürlich alles auch für einen Weltklasse-Innenverteidiger. Da denke ich, muss Schlotterbeck sich auf lange Sicht auch nicht verstecken. Also der könnte so eine ähnliche Entwicklung gehen. Und ich habe ja eben gerade gesagt, dass Schlotterbeck, dass er, ja, wie soll ich sagen, in seiner Entwicklung schon weitergekommen ist, wie ich finde. Also er macht nicht mehr so krasse Fehler. Und am Wochenende, finde ich, war das eine Leistung, die völlig in Ordnung war. Er ist vorangegangen, er hatte Glück bei dieser Grätsche. Beim Elfmeter vielleicht ein bisschen unbedarft, er macht aber auch das Tor. Also das war jetzt keine Leistung, die nicht dafür qualifiziert, eventuell bei den Bayern zu spielen. Und es war auch keine Leistung, wo ich jetzt sagen würde, der kann kein Weltklasseformat erreichen. Also ich finde, der hat schon echt viel. Der hat einen geilen Schlag von hinten raus, mit dem er viel an der Seitenverlagerung macht. Der hat Selbstbewusstsein, der scheißt sich nicht in die Hose, der geht voran. Also das ist schon viel, was du auch brauchst, wenn du bei Bayern spielen würdest. Also Schlotterbeck ist für mich internationales Format. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Europameisterschaft, als er dann vor heimischem Publikum gegen Dänemark spielen musste. Da hat er es wirklich sehr gut gemacht, mit einem kleinen Aussetzer. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil die auf dem Niveau halt oft auch entscheidend sein können. Aber der hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen für einen internationalen Klasseverteidiger und kann sich auch irgendwann mal an der Weltklasse klopfen. Nico Nils Schlotterbeck.
Genau, Nico Nils Schlotterbeck. Wo möchtest du den Ball hintreten?
Ich wollte ganz kurz noch vielleicht einmal noch zum Abschluss für die Bayern. Ich glaube, das gefällt ihnen, wenn sie gefordert werden. Ich glaube, dass sie im Moment für den Geschmack des Trainers ein bisschen zu viele Gegentore bekommen. Das darf man schon sagen. Diese völlige, wo sie über alles drüber hinweggewalzt sind wie in der Hinrunde. Wobei war das 2-1 gegen Dortmund auch knapp in der zweiten Hälfte. Das ist im Moment gerade nicht so da. Ich bin mal gespannt, wie sie mit dem Thema Musiala umgehen, weil den versucht ja Kompanie aufzubauen für die großen Spiele dann, für die Champions League. Also ich denke, Bergamo ist ein Los, bei aller Sympathie, die man auch für Bergamo haben kann, was sie in den letzten Jahren geschafft haben. Ich denke, da werden die Bayern drüber springen und dann ab dem Viertelfinale wird es interessant. Ob sie Musiala dann in der Form haben, das ist die Frage. Und wie gesagt, das Spiel am Wochenende hat sicherlich auch Kimmich entschieden mit seinem Willen.
Ja, eindeutig.
Das kann man schon sagen, war der entscheidende und beste Spieler auf dem Platz.
Ja. Deutlich. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, jetzt fängt dann langsam aber auch so ein bisschen der Change an bei Bayern München. Ich glaube, Jonas Urbich ist jetzt tatsächlich dann wirklich auch gesetzt. Müsste Manuel Neuer ja jetzt auch irgendwann den Vertrag verlängern. Bin mal gespannt, ob er das tatsächlich nochmal tut. Bin ich mal sehr gespannt auf deine Einschätzung. Oder ob jetzt die Bahn frei ist. Und Lennart Kahl, ich glaube, das sind alles so Tendenzen, wo du sehen kannst, okay, alles klar, jetzt wird hier dann schon ein Change eingeleitet und ich glaube, dass Kompanie auch Weitsicht genug hat, um das auch weiter zu pflegen, auch die Jungen nachzuziehen. Das ist ja auch eine Stärke und das aber auch aufzufüllen mit erfahrenen Spielern. Aber ich finde es ganz interessant, was da passiert. Und du hast Musiala angesprochen, ihn aufzubauen. Und auch wenn du hörst, wie er, also was eine Kompanie über Musiala spricht, dann ist das, glaube ich, keine Frage, dass die ihn wieder hinkriegen und in die Form kriegen, die er mal hatte. Aber das ist augenscheinlich noch ein Weg.
Ja, also da bin ich bei dir. Das ist noch ein Weg. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Musiala ein Fixpunkt bei den Bayern war, die ist noch nicht da. Kann es wahrscheinlich auch nach so einer schweren Verletzung nicht. Wobei es Spieler gibt, die kommen nach einer Verletzung zurück, sind am Anfang bärenstark und fallen dann in ein Loch. Also da ist er noch im Moment ein Stück weit entfernt von seiner Form. Mit den jungen Spielern, ja. Karl und Bischof haben aber jetzt keine Rolle gespielt bei diesem Spiel. Karl saß 90 Minuten nur auf der Bank. Bischof ist dann in der 90. reingekommen. Also das war natürlich auch so ein bisschen in der Vorrunde A, dem Verletzungspech geschuldet und B, diese Überlegenheit der Bayern. Da kannst du ja auch junge Spieler mal einbauen. Das wurde mir im letzten Jahr so ein bisschen vorgeworfen. Und der Weg frei für Obig, also das ist mir noch viel zu früh. Neuer war verletzt, deshalb hat Obig gespielt.
Nein. Ja. Ich bin gespannt auf deine Argumentationskette.
Nein, wenn Neuer sagt, er spielt weiter, dann ist der Weg nicht frei für Obig. Dann wird er seine Spiele bekommen, wie er jetzt ein paar bekommt. Aber das entscheidet Manuel Neuer ganz alleine, ob er weitermacht. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendeiner sagt, ja, wir haben ja Obig, jetzt soll der Neuer bitte mal seine Karriere beenden. Ich glaube, der wird sich seine Zeit noch nehmen. Ich würde jetzt Tendenz sagen, 70-30, dass Neuer noch ein Jahr spielt. Es ist ja schon so, dass er in den letzten Jahren auch viele Verletzungen hatte. Vielleicht sagt er dann auch irgendwann, es ist jetzt gut. Vielleicht auch, wenn er die Hoffnung hat, dass die Bayern dieses Jahr die Champions League gewinnen, so abzutreten. Aber du kannst natürlich auch nicht erst im Mai deinen Vertrag verlängern. Das ist dann auch zu spät.
Gut, wollen wir oben an der Spitze bleiben? Gehen wir ins Mittelfeld oder möchtest du ganz nach unten rutschen?
Ja gut, also oben, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist das Ding entschieden. Dass Hoffenheim das Spiel gegen St. Pauli verliert, ist natürlich vor allen Dingen für den Abstiegskampf sehr brisant. Trotzdem glaube ich eigentlich eher, dass sie am Ende unter den ersten vier zu sehen sind. Stuttgart hat gestern Wolfsburg filetiert und Leipzig hat einen verdienten Sieg beim HSV eingefahren. Also ich glaube, dass die fünf oben bleiben. Leverkusen scheint doch ein paar Probleme zu haben. Es kann ja sein, dass der fünfte Platz reicht, sogar für die Champions League. Wobei im Moment die Spanier halt stark aufholen. Und dafür war das Dortmunder Ausscheiden natürlich für die Bundesliga kontraproduktiv. Also sagen wir mal, die ersten fünf, würde ich sagen, machen das relativ stabil. Ich habe gestern Frankfurt gesehen gegen Freiburg. Hatte auch das erste Mal das Vergnügen, mit unserem Freund Albert Riera zu sprechen.
Ja, wie war das so?
Also muss sagen, so wie er so hinkommt, wenn man kurz mit ihm spricht und wie er sich so vorstellt, sehr höflich. Ich habe sowieso das Gefühl, dass er so ein kleines bisschen ruhiger geworden ist in den letzten 2-3 Wochen. Ein bisschen runtergedimmt gegen das, was wir so am Anfang gehört haben.
Ja, er hat ein paar Mal den Podcast gehört, ja. Also,
und wenn dann in der Pressekonferenz nach uns beiden gefragt wird, dann kennt er uns natürlich im Gegensatz zu Harnik und
Kuhl. Absolut. Ja. Thomas Wagner, ja, klar, den kenne ich.
Was ich interessant finde, dass wenn du ihn fragst, wir hatten am Spiel ein Interview mit drei Fragen. Ich glaube, das hat 4 Minuten gedauert. Also er ist in jeder Antwort brennt der ein Feuerwerk da ab. Ja. Ich fand die erste Hälfte gestern, das war biedere Hausmannskost gegen Freiburg. Da hatten sie auch ein bisschen Glück, weil Freiburg hatte 2 gute Chancen. Hinten raus war es ein verdienter Sieg. Jetzt haben sie 2-mal zu Hause gewonnen. Ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich das Traumtor von Bayhoya gesehen habe, da weiß ich auch nicht, ob der immer ein bisschen abgerutscht ist oder Chaibi. Mit Wechseln bringt er eine gute Energie rein. Also ich würde sagen, weiterhin mit Vorsicht zu genießen, aber er ist zumindest für die Saison angekommen. Und wenn er am Ende 6. oder 7. wird, dann glaube ich, wird er auch, weil wir gesagt haben, vielleicht ist er schon im Sommer wieder weg mit dieser Art, dann wird er auf jeden Fall auch in der nächsten Saison Trainer bei Eintracht Frankfurt sein.
Okay, ich bin sehr gespannt auf weitere Begegnungen, die du mit ihm hast und bin sehr gespannt, was du da weiter zu berichten hast. Ich finde das fast interessanter, du hast es gerade eben angerissen, als das, was Eintracht Frankfurt gerade so als Fußball spielt. Aber gut, das mag vielleicht einfach auch der Teil der Unterhaltung sein, die wir im Fußball brauchen. Werder Bremen hat gewonnen gegen Heidenheim.
Lass uns mal, weißt du, noch ein Interessantes ist es. Ich finde, wir haben so eine Mehrklassengesellschaft. Wir haben oben die Bayern, die Meister sind. Dann haben wir von Dortmund bis Leverkusen, die sich auf die Champions League Chancen ausrechnen dürfen. Mhm. Dann haben wir eigentlich so ein bisschen das Duell zwischen Frankfurt und Freiburg um Platz 7, der ja eventuell auch noch für die Europa League reichen könnte. Das hat ja auch die Brisanz, weil das Europa League-Finale 27 findet in Frankfurt statt. Deshalb würde die Eintracht natürlich gerne diesen Wettbewerb erreichen. Im Moment wäre Platz 7 Conference League. Und dann haben wir eigentlich eine einzige Mannschaft, die das Tabellenmittelfeld bildet. Das ist der FC Augsburg.
Ich glaube, ist interessant, dass du es ansprichst. Das ist wirklich interessant, dass du es ansprichst.
Zu schlecht für oben, auch wie sie Fußball spielen, aber zu gut und zu erfahren und zu abgezockt, um unten reinzureißen. Und eigentlich ab Union, wo ich trotzdem sage, die werden es am Ende schaffen, beginnt nach diesen Wahnsinnsergebnissen vom Wochenende eigentlich der Abstiegskampf.
Ja, aber man muss auch sagen, also es gab ja so einen Podcast, also einen völlig irren, der komische Dinge manchmal sagt. Und der hat gesagt, Augsburg wird international spielen. Da ist er sehr für ausgelacht worden. Aber es ist so, die 16 Punkte an den ersten 7 Rückrundenspieltagen dieser Bundesliga-Saison sind ein neuer Vereinsrekord für den FC Augsburg.
Aber ganz ehrlich, es ist wieder Augsburg, wie wir es immer betitelt hatten. Also es ist sicher auch eine Leistung in der Saison, jetzt so souverän die Klasse zu halten. Aber das kriegst du auf, wenn du Vergnügen verschrieben bekommst von deinem Hausarzt, sind auf jeden Fall keine Heimspiele beim FC Augsburg dabei. Das ist und bleibt schwere Kost. In München damals haben sie es sehr gut gemacht, das muss man sagen, bei dem Auswärtssieg.
Ja, die gleiche Qualität wie in München, das ist so.
Ja.
Wie die Bayern.
Ja. Gleiche Qualität. Aber das ist ja schon eine andere Ära.
Ja, Sandro Wagner ist nur für viel zu früh gegangen worden. Das ist alles. Also sonst hätte man in der Champions League locker mithalten können. Also wenn Augsburg gegen Bergamo gespielt hätte, wäre es eine ganz klare Jacke gewesen.
Ja. Ja, klar.
Ja, so, oder?
Nimm bitte mal deine Tabletten, Mike, ja? Also, ja,
die muss ich wirklich nehmen. Also lass uns gerne bei Augsburg bleiben und lass uns dann, wenn du da schon bist oder wenn wir da schon sind, dann lass uns doch gerne einfach mal das Spiel angucken des FC Augsburg gegen den ersten FC Köln und die ganze Lawine, die jetzt gerade medial hinterherkommt. Ich bin gespannt, wie du es einordnest. Ich gebe da meine 5 Cent nach dir gerne dazu.
Ja, also zunächst mal muss man sagen, das war eigentlich ein absolutes 0-0 Spiel für einen Freitagabend, wo du vielleicht denkst, wenn du dir das Spiel angeguckt hast, hätte die Zeit auch ein bisschen anders nutzen können. Ich fand aber jetzt nicht, dass Augsburg besser war als der FC, sondern das war ein Remis-Spiel. Und wenn du einen Punkt in Augsburg holst, dann hättest du am Ende sagen müssen, Mund abgeputzt und wir fahren wieder zurück. Denn das bleibt einfach dabei. Augsburg spielt jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren in der Bundesliga. Das ist ein etablierter Standort. Und da was mitzunehmen, war nie einfach und wird wahrscheinlich auch nie einfach sein. Der FC hat hinten einen entscheidenden Fehler gemacht. Und was natürlich auch stimmt, es gab mal Phasen so in der ersten Hälfte ab Minute 20. Ich finde, da hatten sie eine gewisse Spielkontrolle, aber eine Gefährlichkeit haben sie jetzt nicht groß ausgestrahlt. Und man fragt sich dann so oft, ja, Waldschmidt, jetzt ist er wieder in der Startformation. Es hat schon auch seine Gründe, warum er sich nie dauerhaft irgendwo durchgesetzt hat. Auch Bülter nach einem starken Start in Köln, im Moment hängt er völlig durch, muss man ganz klar sagen.
Ja, ist so.
Und die Entwicklung, die wir ja angesprochen haben, das ist schon auch erstaunlich, wenn dann Leute sagen, ach so, ja, wir standen zwar ganz gut immer auf einem guten Tabellenplatz, aber es ist ja gar nicht mehr weit nach unten. Man hatte, glaube ich, nach 6 Spieltagen 11 Punkte. Jetzt hast du eine fast komplette Serie seitdem gespielt und hast in dem Zeitpunkt, glaube ich, 11 Punkte nur noch geholt. Nee, 13 Punkte hast du noch geholt seit dem 6. Spieltag. Das ist natürlich zu wenig punktemäßig. Auf der Habenseite steht für mich, dass zumindest die Spiele, Augsburg kann man jetzt ein bisschen ausklammern, eigentlich schon einen klaren Spielansatz zeigen, was du machen willst und auch eine gewisse Attraktivität haben. Da habe ich schon viele, viele Saisons gesehen mit Spielen, die ich schlimmer fand. Allerdings ist auch klar, wenn du so viel wechselst, dann hast du keine Achse drin. Sie haben im Moment auch viele Verletzte, da muss man vielleicht auch mal nachgucken, sehr viele Muskelverletzungen auch. Und es ist halt keine Ruhe rund um den Trainer. Und das sind natürlich alles Zutaten, die es nicht ganz einfach machen. Ich glaube, dass Thomas Kessler und der Vereinsvorstand mit aller Macht an Kwasniok festhalten wollen, weil sie sich von ihm auch eine langfristige Entwicklung versprechen. Allerdings hast du jetzt 3 Spiele, Dortmund, HSV und Gladbach. Wenn das schiefgehen sollte, dann wissen wir alle, wo das Telefon klingelt. Einen Mann, den ich zuletzt kurz vor Karneval gesehen habe oder mit ihm kurz gesprochen habe, der wird dann natürlich wieder angerufen werden.
Ja, glaubst du das ernsthaft?
Ja. Wenn es ganz knapp wird, wird Friedhelm angerufen und Friedhelm steht dann auch Gewehr bei Fuß.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass das hoffentlich so nicht kommt. Also das ist das, was, also allen Respekt vor Friedhelm Funkel, aber ich glaube, da ist jetzt einfach auch mal Zeit für was Neues. Ich glaube, dass es schwierig ist rund um den 1. FC Köln und ich lese mal einen Satz vor. Natürlich sind die Zahlen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gleichzeitig gehören solche Phasen für einen Aufsteiger in dieser Liga zur Realität dazu. Wer hat das gesagt?
Ich glaube, ich habe es gelesen. Ich glaube, es war der Präsident. Ja, kann das sein?
Boah, du bist so gut. Also das hätte, wirklich, du bist so gut. Ja, das war der Vizepräsident Ulf Sobeck, der mal ausgebildeter Athletiktrainer ist, der jetzt aber Sportvorstand ist und dann doch sehr aktiv wird jetzt in all dem, was rund um Lukas Kwasniok, was damit zu tun hat. Aber das ist das Narrativ und das ist das, was, glaube ich, viele, viele FC-Fans inzwischen massiv nervt, dass sich augenscheinlich wahrscheinlich irgendein Medienberater ausgedacht hat und alles wird mantramäßig immer wieder auf dieselbe Art erzählt. Wir sind Aufsteiger, was will man weiter erwarten? So, wir haben eigentlich gut gespielt, wir waren eigentlich auf Augenhöhe, leider hat das Glück gefehlt. Zweites Narrativ. Jetzt kannst du da so eine Top Ten, die wahrscheinlich irgendwie jeder auswendig lernen musste, rumreichen und überall wird es erzählt, das geht gut, solange es auf dem Platz stimmt. Stimmt es nicht, kannst du dann natürlich auch schwer eigentlich sagen, pff, ja, hat irgendwie, da haben wir uns getäuscht. Also wenn du dich so hinter einen Trainer stellst, wie es jetzt der Vorstand tut, finde ich es schwierig, dann oben wirklich zu, dann auch irgendwann an einem Zeitpunkt, wo Lukas Kwasniok dann auch gehen muss. Und du hast es ja gerade eben prognostiziert. Ich denke, wie viele Fans übrigens auch, und wenn du dir das anguckst, was in den sozialen Netzwerken los ist, wie aber auch inzwischen die Presse reagiert, dass es typisch ist, dass man wieder abwartet und wieder abwartet. Und die Realität ist einfach die, dass man schlicht und ergreifend 2 Punkte vom Relegationsplatz steht. So. Willst du noch warten? Willst du ernsthaft noch gegen Dortmund, wo es wahrscheinlich nicht viel zu holen gibt? Willst du gegen einen HSV spielen, der im Moment gerade platzt vor Selbstbewusstsein? Also, diese Spiele noch abzuwarten und würdest du nur diese 2 Spiele abwarten, sind es noch 8 Spiele, die übrig bleiben. Und da muss ich dir sagen, da hätte ich große Sorge, denn du hast es angesprochen, viele Verletzte. Willst du also mit vielen Youngstern dann in den Abstiegskampf gehen? Ist diese Mannschaft, die sowieso verunsichert ist, und das siehst du ja, immer mehr und immer mehr, willst du dieser Mannschaft zutrauen, dass die Abstiegskampf kann? Da habe ich richtig Bauchschmerzen. Und das, was viele Fans fordern und was übrigens auch langsam die Experten kritisch stimmen lässt, ist, wie lange willst du abwarten? Und wo ist eigentlich Thomas Kessler? Also der im Grunde genommen ja die goldenen Zeiten beim 1. FC Köln eingeläutet hat, einen Wechsel nach dem anderen geliefert hat. Nichts zu sehen. Und in diese Gesamtgemengenlage muss man sagen, ich finde es sehr, sehr kritisch, was da gerade passiert. Und die Kompetenzen, die Sportkompetenzen, die man sich da herbeigesehnt hat, sehe ich inzwischen nicht mehr. Das sehe ich weder bei einem Vizepräsidenten, das sehe ich aber auch inzwischen nicht mehr bei einem Lukas Kwasniok, der hilflos wirkt, der in den Pressekonferenzen fast Ausschlag kriegt am Halsroten, weil er gestresst ist, weil du merkst, das macht natürlich auch was mit ihm. Und ich frage mich, warum tut man sich das in der Summe dann so noch an? Und ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, dass man dringend drüber nachdenken muss, ob das jetzt die richtige Gangart ist.
So, und wir hörten das Wort zur Woche. 4:17, Mike Kleiss in Sorge um seinen Club. Interessant dabei, dass er mir letzt gesagt hat, naja, vielleicht verfallen wir wieder zu viel ein bisschen in unsere Lieblingsvereine. Ich danke dir für dieses kurze Statement, lieber Mike, angesichts der kritischen Situation.
Sehr, sehr gerne, aber ich glaube...
Also ich versuche mal ein paar Sachen von denen, die du gerade gesagt hast, noch zu beantworten beziehungsweise abzuräumen. Ich weiß nicht, ob man einem Vorstand oder einem Kessler vorwerfen muss, dass der eine wenig sagt und dass der andere den Trainer stützt. Das würde ich mir eigentlich schon wünschen, wenn ich von einem Trainer überzeugt bin, dass ich dann auch sage, der Trainer bleibt bei uns. Also man genauso gut kannst du ihn jetzt direkt rausschmeißen und dann holst du dir den billigen Applaus von irgendwelchen Social-Media-Typen ab und dann hast du wieder die Situation, dann sagst du, okay, wir holen uns einen Funkel, um die Saison zu retten und dann fangen wir wieder von vorne an. Wenn du überzeugt bist, dass Kwasniok eine Idee hat, dann ist es auch richtig, in einer Situation an ihm festzuhalten, die man als nicht ganz einfach einschätzt. Wo ich dir recht gebe, ist dieses Narrativ, wir waren noch nie auf einem Abstiegsplatz und solche Phasen gehören für einen Aufsteiger dazu. Diese Phase dauert jetzt 17, 18 Spiele an. Also ich glaube, der letzte Sieg in dieser guten Phase war der Sieg gegen den HSV. Das ist dann übernächste Woche hat sich praktisch eine ganze Serie dann daran gehangen und du hast dann noch zu Hause die beiden Spiele gegen Mainz und Wolfsburg gewonnen. Die Tendenz ist definitiv negativ und da hat der in den Problemen der Außendarstellung hat der Trainer sicherlich auch einen großen Anteil selber daran. Er redet, wie ihm die Schnauze gewachsen ist und das ist in Köln sicherlich nicht ganz so einfach. Aber am Wochenende, würde ich sagen, hat er die Leute so aufgestellt, er hat Kaminski dahingestellt, wo er am Anfang am stärksten war. Das haben die Leute alle gefordert. Ich finde, du hast auch bei El Mala ein Defensivverhalten teilweise gesehen.
Ja. Aber also ein Trainer, ganz kurz, Thomas, also ein Trainer, der einen Spieler erziehen will in einer Situation, wo die besten Spieler eigentlich spielen sollten, das ist ehrlich gesagt Wahnsinn. Und da zweifle ich in dem Punkt eindeutig an den Fähigkeiten, also an den empathischen Fähigkeiten eines Trainers.
Nee, sehe ich anders. Ich finde, dass El Mala Spektakel gebracht hat. Ich finde, dass er im Moment komplett ausgelesen ist von den Verteidigern. Jeder Verteidiger weiß, was er macht.
Trotzdem schießt er Tore.
Ja, aber die schießt er dann auch, wenn er manchmal hinten reinkommt, wenn die Leute nicht mehr so fit sind.
Ja, aber wenn er von Anfang an spielt, schießt das ja auch und das ist eine
Ja,
ist
aber ein wenn, anderes wenn, Spiel. Wenn du die Spiele von Anfang an und die, wie er reinkam, vergleichst, ist das ein eklatanter Unterschied. Und ich persönlich finde, dass Kwasniok in dem Falle alles richtig macht. Dieser Wahnsinnshype, du hast ja schon davon gesprochen, der schießt uns zum WM-Titel und sowas. Da fehlt noch eine ganze Menge.
Das mag sein, aber trotzdem, die erzählerischen Maßnahmen auch in der Öffentlichkeit finde ich unerträglich.
Ne, finde ich im Fall El Mala sehe ich das anders. Ich, wie gesagt, habe dir vorher schon gesagt, dass Kwasniok ein Typ ist, der schafft das hier maximal anderthalb Jahre, weil er einfach, glaube ich, auch ein Stück weit beratungsresistent ist, wie er auftritt.
Das ist so.
Und es ist zu viel Diskussion um einen Trainer, der einen Aufsteiger noch nie um Abstiegsplatz hatte. Das stimmt schon, aber ich finde, das Spiel war nicht gut in Augsburg, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es ein Debakel war und ich finde, dass er personell am Wochenende eher vieles richtig gemacht hat. Wo ich bei dir bin, ist, dass manche Spieler, glaube ich, gar nicht wissen, wo stehen sie in der Hierarchie. Johannesson ist als Königstransfer gekommen, der hat ein paar Wochen gespielt, das war okay. Der spielt eigentlich gar keine Rolle mehr oder kommt irgendwann mal wieder jetzt in der Halbzeit rein. Das sind eher so Sachen, da würde ich sagen, das hat der Trainer nicht richtig gemacht und diese ständige Verschieben auch von Kaminski, dem du damit vielleicht seine große Form oder seine gute Form genommen hast.
Ja. Da gibt's so einige. Und als ich das abschließend noch dazu, als ich gesehen habe, dass Bülter und Waldschmidt in der Startaufstellung stehen, hatte ich keine weiteren Fragen mehr. Das tut mir furchtbar leid. Wenn du diese beiden Spieler von Anfang an spielen lässt in so einem wichtigen Spiel, für mich war das schon ein Endspiel, für viele, viele, viele Fans des 1. FC Köln auch, dann muss man sich wirklich fragen, okay, das ist dann so der letzte Schritt eigentlich der Hilflosigkeit am Ende des Tages, wo du siehst, dass die Rotation, die angebliche, hat ja nicht so richtig funktioniert. Aber
es gehört aber auch dazu, dass du am Anfang der Saison Bülter total gefeiert hast.
Das stimmt, dazu stehe ich auch.
Und
war auch gut am Anfang.
Ja, aber wenn du vielleicht auch sagst, ich hoffe, dass ein Spieler und Bülter mit seinem Tempo ist eigentlich für ein Auswärtsspiel schon gemacht. Oder du sagst von vornherein, der ist so schlecht im Moment, den kann ich nicht spielen lassen. Weiß ich aber auch nicht, ob das gut ist für Selbstvertrauen. Lass uns mal nach Gladbach gucken, zum rheinischen Rivalen.
Sehr gerne.
Ich habe mir das am Samstag, ich war mit ein paar Jungs, mit denen ich studiert habe. Ja, ich habe mal studiert. Meine Mama wartet heute noch auf den Abschluss. war ich privat im Stadion, war schon auch Das war schon auch harte Fußballkost. Vor allen Dingen Union hat ja gar nichts gezeigt. Das hat Steffen Baumgart ja auch völlig zu Recht eingeräumt. Ich finde, dass Gladbach unter der Nervenbelastung das schon ordentlich gemacht hat. Du musst dann erstmal Union so bespielen. Es war natürlich vom Zeitpunkt her und von der Entscheidung ein glücklicher Sieg hinten raus. Aber ich finde, er war schon absolut verdient. Und da muss man auch mal Dix loben. Also nach der Chance, die er da vergeben hat in der ersten Hälfte, wo er übers leere Tor köpft, sich dann in der 94. Minute den Ball zu holen, das hat schon Eier, muss man sagen. Und das war für Gladbach natürlich angesichts dieser Wahnsinnsergebnisse, die es da am Samstag gab, fast schon überlebenswichtig. Auch für Polanski, den wir letzte Woche hier kritisiert haben. Ich finde, er hat die Mannschaft gut eingestellt gehabt. Das darf man dann auch mal sagen. Und selbst wenn es bei einem Unentschieden geblieben wäre, wäre das eine Leistung gewesen, wo man gesagt hat, er hat die Mannschaft erreicht.
Trimmel 39, weißt du eigentlich, wer an der Spitze des Rankings steht, Bundesliga-Feldspieler altersmäßig?
Ich denke mal, das ist die Tanne Klaus Fichtel, der irgendwann mal mit 43, glaube ich, für gerade eben noch ausgeholfen hat.
1988.
Ja.
Boah, du bist, das ist Wahnsinn. Wenn man den Almanach des Fußballs nach irgendwas fragt, du kriegst definitiv. Also irgendwann, lieber Günther Jauch, wenn ich irgendwann mal wirklich in dieser Sendung setze, du bist definitiv mein Telefonjoker. Definitiv.
Darf ich ja nicht, weil ich ja selber bei RTL arbeite und dann darf man kein Joker sein.
Ach, ich besorge dir einfach einen Riesenvertrag bei Sky.
Deshalb durfte ich ja damals bei Roman Weidenfeller bei der ARD durfte ich ja aushelfen, damals in der mit Kai Pflaume in der Show.
Du bist einfach nur der Wahnsinn, das muss ich sagen. Aber du hast es angesprochen, 1:0 Mönchengladbach und das bedeutet, dass die Gladbacher immerhin jetzt auf Platz 12 gelandet sind. Wir können aber weiter gerne mal nach diesen ganzen Ergebnissen gucken, wenn du nach unten guckst. Und Bremen hat tatsächlich 2:0 gegen Heidenheim gewonnen. Und ganz, ganz traurig ist, wenn du mit 14 Punkten jetzt da stehst, nach dem 24. Spieltag. Bisher hat es noch keine Mannschaft geschafft, dann in der Liga zu bleiben. Und das ist auch das, was Frank Schmidt jetzt irgendwie eingestanden hat, dass er seine Spieler auch nicht anlügen will, dass er niemanden anlügen will. Und dass es wohl auch die Wahrheit ist, dass das jetzt dann nicht mehr für die erste Liga reicht. Gut, das hätten wir wahrscheinlich vorher auch schon so ein bisschen, haben wir auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht mehr reicht. Ich habe Heidenheim nicht so schlecht gesehen, ehrlicherweise, gegen Bremen. Aber das ist ja immer das Problem. Die haben ja immer Spiele, also fast blau-blau.
Nee, jetzt komm bitte nicht hier mit irgendeiner Heldengeschichte. Also
das ist keine Heldengeschichte.
Heidenheim ist mit Abstand die schwächste Mannschaft.
Das
die
ist spielen, so.
Spielen das auch ja den gesagt. Großteil der Spiele spielen die einfach nicht gut. Diese Geschichte ist in der Bundesliga jetzt einfach erstmal auserzählt. Du hast Platz 8 gehabt, du hast in Europa gespielt. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, was Heidenheim geschafft hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, das ist jetzt alles andere als hochattraktiver Fußball. Das ist viel über Moral, über Einstellung, über Heimstärke. Sie haben ihre besten Spieler nach der ersten Saison verloren, die beste Dingschi und Kleindienst. Das war irgendwann zu erwarten. Ich ziehe alle Hüte vor 3 Jahren Bundesliga. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, da wird mir jetzt viel fehlen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das war auch am Samstag viel zu wenig. Also das ist in ganz wenigen Spielen dieses Jahr nur Bundesliga tauglich gewesen.
Puh.
So. Und auf der anderen Seite war Werder natürlich mit einem, also du weißt vorm Spiel, du musst dieses Spiel gewinnen, weil wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, was willst du noch gewinnen? Ja. Dann waren ja da diese teilweise absurden Szenen, wo sie die Chancen vergeben haben. Trotzdem haben sie weitergemacht. Da kann man sagen, sie haben ihre Nerven besiegt. Und man weiß ja auch, dass ein Sieg immer irgendwas freisetzen kann. Auf der anderen Seite, das war das absolute Minimum. Die Leistung war jetzt so lala. Ob das jetzt schon der große Turnaround ist, ich glaube, da darf man schon noch Zweifel dran haben. Sie spielen jetzt, glaube ich, am Sonntag bei Union. Sie haben jetzt so eine Phase von Spielen gefühlt gegen Mitkonkurrenten. Aber sie haben mit Milosevic auch jemanden, da haben sie gar nicht so, wir haben ja Clemens Fritz auch kritisiert und er wurde ja hart kritisiert, aber der hat jetzt das dritte Tor als Leihspieler gemacht. Das war kein schlechter Schnitt. Übrigens auch ein Stück weit befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Letzte Woche werden sie beim Gang in die Kurve zurückgeschickt vom Kapo. Jetzt stellt sich da einer hin und sagt, ey, vom Spiel, ey, wir machen jetzt hier einen Schulterschluss, ihr müsst was für die Stadt machen und sowas, wo du auch mal denkst, also glauben die jetzt wirklich, dass die Spieler nicht verwirklicht haben oder verinnerlicht haben, in was für einer Situation sie da stehen? Das ist mir teilweise echt ein bisschen, also ich find's gut, wenn Fans zeigen, dass sie hinter ihrer Mannschaft stehen, aber das in Bremen irritiert mich gerade so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Irritiert dich, ja.
Ja, dieses so, letzte Woche, wir wollen euch kämpfen sehen. Also ich habe da auf St. Pauli keine Werder-Mannschaft gesehen, die nicht gekämpft hat. Und dann so praktisch am nächsten Spiel, auch jetzt nehmen wir euch in Gnaden wieder auf. Spielt mal für uns und die Stadt. Wir brechen noch nicht mit euch. Also das ist so eine Machtdemonstration, die mir einfach nicht gefällt.
Das hast du leider in vielen Stadien. Und das ist tatsächlich auch ein Trend, wo man sich dann fragen muss, ist das jetzt irgendwie noch cool oder muss man da vielleicht dann doch noch Regularien irgendwie nochmal anpassen zumindest. Auch so, dass dann irgendwelche Fanvertreter auf den Platz gehen und sich dann irgendwelche einzelnen Spieler schnappen und so weiter. Das sind ja Szenen, die ehrlicherweise kein Mensch braucht. Und ich finde es auch respektlos und auch übergriffig. Keine Ahnung, da macht mir an der Stelle dann Fußball nicht so richtig Spaß, aber das trifft genau im Grunde genommen in die Kerbe, die du jetzt gerade aufgeschlagen hast.
So, und dann hast du eben gesagt, der HSV platzt vor Selbstvertrauen, also zweite Hälfte gestern war nicht gut gegen Leipzig, muss man auch sagen, das war eine verdiente Heimniederlage, es war eine richtig gute erste halbe Stunde.
Ja, richtig gut.
Ja, du hast jetzt, Capaldo fällt leider wahrscheinlich aus, den finde ich mit seiner Energie Wahnsinn. Muheim mit fünfter Gelber. Du hast jetzt schon eine taffe Woche, spielst am Mittwoch gegen Leverkusen, die im Moment auch nicht gut drauf sind. Für meine Begriffe, kannst du da was holen und solltest auch was holen? Ich habe dir letzte oder vorletzte Woche gesagt, 35 Punkte wird's brauchen, um sich zu retten. Dafür brauchst du noch 9. Und dann spielst du nächsten Samstag in Wolfsburg. Die werden den Trainer wechseln, da bin ich mir sicher, in dieser Woche.
Dieter Hecking kommt?
Was sagst du?
Dieter Hecking kommt?
Ja, Dieter Hecking heißt es, kommt, genau. Und du hast dann auch gesehen, gestern, es gibt dann auch mal Spiele, trotz des gehaltenen Elfmeters von Heuer Fernandes, da kriegst du dann vielleicht nicht diese Power auf dem Platz über 90 Minuten, wobei man auch sagen darf, gestern hat es Leipzig dann auch geschafft, seine Qualität einfach mal auf den Platz zu kommen. Und wenn diese Qualität auf dem Platz ist, dann ist diese Mannschaft natürlich für den Aufsteiger eigentlich auch zu stark. Also Mund abputzen, überhaupt nichts passiert, versuchen gegen Leverkusen was zu holen und dann in Wolfsburg, das ist dann sicherlich eine relativ unangenehme Situation, irgendwo hinzukommen, wo der Trainer gewechselt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man gestern Wolfsburg gesehen hat, wie die in ihre Einzelteile zerfallen sind, dann darf man umso größere Fragezeichen insgesamt nach dieser Kaderzusammenstellung stellen. Und ich habe dich letzte Woche gefragt, was macht Christiansen eigentlich hauptberuflich, der diesen Kader zu verantworten hat? Weil das ist Wahnsinn. Also wenn Jannik Gerhardt sagt, irgendwie müssen wir uns über die Ziellinie schleppen, das ist ja schon höchst alarmierend.
Ja, aber da eine Frage an dich, da verstehe ich den Trainer auch ehrlicherweise nicht. Der sagt auf die Frage in der Pressekonferenz, ob er denn nächste Woche noch auf der Bank sitzt, sagt er, ja, er geht schon davon aus und er möchte auch gerne und er möchte vor allen Dingen etwas aufbauen in Wolfsburg und sprach da auch die Struktur an. Also der geht tatsächlich davon aus, dass er die Möglichkeit hat, da langfristig einen Verein draus zu machen. Also fand ich auch schon Wahnsinn. Es geht nicht nur um die Mannschaft, sondern er hat sich wirklich um die gesamte Struktur gekümmert und sagte auch, da stimmt insgesamt auch was nicht. Da geht es natürlich auch um die Fans und so weiter und so fort. Also hat er tatsächlich auch recht, aber ist das die Aufgabe des Trainers?
Also er hat vollkommen recht. Ich meine, letztes Mal gegen Augsburg waren, glaube ich, 15.000 im Stadion, geschönt auf 19.000. Mhm. Das ist lächerlich. Mhm. Das muss man auch sagen. So braucht man diesen Verein auch nicht in der Bundesliga. Und ich verstehe, was er meint. Ich glaube auch, dass ihm der Verein wirklich am Herzen liegt. Er hat ja da im Nachwuchs gearbeitet. Und ich fand manche Auftritte in den letzten Wochen so ein bisschen befremdlich, weil das viele Phrasen waren. Ich fand ihn sogar rund um dieses Spiel relativ überzeugend, dass er diese Woche gesagt hat, vor mir waren hier schon deutlich renommiertere Trainer. Es ist immer schief gegangen in den letzten Jahren. Warum ist es eigentlich immer der Trainer schuld? Das war seine Ansprache und solle sich gestern nach dem Spiel dann da hinsetzen und sagen, ey, ich bin nächste Woche eh kein Trainer mehr. Ich glaube, dass er ein Herz für diesen Verein hat und deshalb finde ich das auch richtig, was er gesagt hat. Es wird ihn nun nicht mehr retten. Es wird nach dem Vernehmen nach wird's Dieter Hecking werden. Der für eine gewisse große Zeit steht. Der ist DFB-Pokalsieger und Supercup-Sieger geworden. Sie haben damals in der Champions League Real Madrid geschlagen zu Hause. Ja, alles schön und gut. Man muss aber auch sagen, dass die letzten Engagements von Dieter Hecking jetzt auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt waren. Er ist mit dem HSV nicht aufgestiegen. In Nürnberg war es so lala als Sportdirektor. In Bochum hat er ein paar Ausrufezeichen setzen können, hat die Mannschaft auch wirklich, muss man sagen, in einer schwierigen Situation übernommen. Sie waren dann kurzzeitig über dem Strich. Es hat auch nicht gereicht. Und in der zweiten Liga war es jetzt zu Beginn der Saison eigentlich richtig schlecht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Dieter Hecking kommt und jeder Spieler sagt dann wahrscheinlich, oh, der ist ja von Erfolg zu Erfolg geeilt. Aber dass er eine Respektsperson in der Kabine für diesen Sauhaufen ist, das könnte man sich vielleicht schon noch vorstellen.
Alles gesagt zur Fußball-Bundesliga. Wir wollen einfach mal in die zweite Liga gucken, würde ich sagen. Da gab es ein paar ganz interessante Spiele. Wieso ich? Also Schalke zum Beispiel. Lass uns doch mal beim Schützenreiter bleiben gegen Fürth. Das war wieder so ein Rückfall in eine Zeit, wo wir beide gesagt haben, immer wieder, boah, was ist das bitte für ein Fußball? Das kannst du dir nicht angucken. Es ist wahrscheinlich so, dass man sich dran gewöhnen muss, oder? Dass Schalke hochgeht, aber mit einem Fußball, der nicht wirklich richtig Spaß macht.
Ich möchte noch einen Nachtrag machen, weil ich habe das zu Beginn der Bundesliga mal kurz gesagt, wo wir bei Hoffenheim waren. Ja. Also da muss man schon sagen, alle Achtung für St. Pauli, Auswärtssieg in Hoffenheim, der glücklich war, aber auch nicht völlig unverdient, mit einem starken Torwart, mit Vasil. Sie haben so wieder ein bisschen ihre defensive Kompaktheit und eigentlich haben ja alle gedacht, okay, St. Pauli ist weg, jetzt 9 Punkte aus 4 Spielen. Also das musste erstmal bei Hoffenheim, die vorher alles kurz und klein geschossen haben, musst du das auch erstmal hinkriegen. Deshalb auch wenn ich es mit den anderen Farben in der Stadt halte. Aber trotzdem ist das sicherlich ein Ausrufezeichen gewesen von St. Pauli. Das wollte ich auf jeden Fall noch nachtragen.
Oh, okay. Weil wir hatten ja schon mal ungefähr so nach 20 Minuten das Vergnügen mit diesem Spiel.
Da ja, aber nur, aber es war ja ganz kurz und es war ja eher aus Hoffenheimer Sicht.
Übrigens,
ja.
kleiner Tipp mache ich immer ganz gerne. Wer Bock hat, sich mit Hoffenheim so ein bisschen zu beschäftigen, mit einem Mann, der wirklich irre sympathisch ist, bei Sebastian Hellmann im Podcast 360 Grad, da ist Andreas Schicker zu Gast gewesen und das ist eine Stunde, die man sich mal gönnen kann, weil das jemand ist, der wirklich viel erzählen kann, einfach auch zu seiner Idee, der viel erzählen kann, auch zur gesamten Philosophie, der sehr reflektiert ist, also das macht tatsächlich richtig Spaß, da einmal reinzuhören. Kleiner Cross-Tipp.
Gut. So, Schalke hast du gefragt. Schalke hat letzte Woche gegen Magdeburg ein hervorragendes Heimspiel gemacht. Vom Spielerischen, von der Intensität, das war top. Ich finde, in Fürth, die sich mit allem dagegen stemmen, was sie haben, ein 1-1 zu holen, ist für meine Begriffe keine Katastrophe. Es ist oben wahnsinnig eng, denn zwischen Platz 1 und Platz 5 liegen nur noch 2 Zähler. Das Faustpfand für Schalke werden die Heimspiele sein. Sie haben noch 6 davon. Ich glaube nach wie vor, ich habe im Winter gesagt, sie steigen auf. Ich glaube nach wie vor, dass sie aufsteigen. Mhm. Ich habe trotzdem wieder so einen kleinen Punkt beim Trainer. Also dass Muslich sich jetzt hinstellt und Kevin Müller da so anzählt für dieses Gegentor. Ich weiß es nicht. Einer, der immer auch so macht, ich bin so empathisch und ich nehme alle in den Arm. Musst du jetzt den Ersatztorwart, der in seinem Leben schon noch einiges erlebt hat, Kevin Müller, dafür anzählen und dann sagst du im zweiten Satz, naja, aber die anderen haben auch nicht gut reagiert. Finde ich, muss nicht sein, sich da jetzt einen einzelnen Spieler rauszuholen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es wird eng bleiben, aber am Ende werden die Heimspiele und Dzekos Klasse werden dafür sorgen, dass sie aufsteigen.
Denke ich eigentlich auch. Hab das auch kritisch gesehen und ich kann mir gut vorstellen, dass der Sound, den er da Richtung Kevin Müller abgefeuert hat, dass das auch schon ein Sound ist, den er immer mal wieder auch in der Kabine nutzt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer derjenige, der so wahnsinnig empathisch die ganze Zeit ist. Also für mich war das, also wirkte das auch immer nicht so richtig echt. Sei es drum, es ist de facto so, also ich meine, sie haben natürlich auch einfach auch nochmal intern, bei Schalke haben sie natürlich auch immer wieder mal Themen. Dieses ganze Geraune rund um Norbert Elgert, die Ikone quasi, den U19-Trainer, der sie
wo
alle...
Wo holst du immer das Geraune um Norbert Elgert her? Ich weiß nicht, wo raunt das bei dir? Ich höre gar nichts von Norbert Elgert.
Nee, dann lies einfach mal so ein bisschen quer. Der hat tatsächlich die Vereinsführung auch immer wieder eingezählt. Er ist nicht zufrieden mit dem FC Schalke 04. Er äußert sich dazu auch, kann man überall nachlesen.
Echt? Also ich... Ja. Ich gucke jetzt mal gerade, wo was von Norbert Elgert steht, der jetzt hier geraunt hat.
Also es gibt zum Beispiel insgesamt der letzten drei Tage oder Stunden.
Schlotzen statt Kleckern, okay, gut, ja.
Schalke-Legende, Norbert Eggert, Platz der Kragen, deutliche Ansage an die S04-Führung. Schalke, Forderung von Norbert Eggert, das fehlt dem S04-Nachwuchs aktuell und. Also es gibt FC Schalke 04, Norbert Eggert schlägt Alarm.
Ja, aber ich glaube, ja, aber da geht's ja auch um das, was in der Nachwuchsabteilung investiert werden soll. Und der Verein ist halt kurz vor der Pleite, dass irgendwo gespart werden muss und dass es schlecht ist, wenn es im Nachwuchsbereich passiert. Das ist klar. Aber das interessiert doch jetzt gerade keinen Fan. Man muss übrigens auch mal ganz klar sagen, so stark die Verdienste von Norbert Elgert über all die Jahre im Nachwuchsbereich sind, in den letzten Jahren, was Titel und Hochkaräter angeht, sind da jetzt auch nicht mehr so viele nachgekommen. Also das ist für mich ein absoluter Nebenschauplatz.
Siehst du das so? Also wenn das vielleicht nur noch ein Satz dazu. Also wenn man weiß, was für eine Position er letztendlich auch innehält innerhalb dieses Vereins, ist es nicht ganz so lapidar. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich der Trainer mit auseinandersetzen muss. Ich sage nur, es ist einfach wie bei dem ein oder anderen Kultverein so, wenn du Ruhe haben willst, musst du zu einem anderen Verein gehen. Zum Beispiel.
Ja, aber das macht ja Schalke auch so interessant und so faszinierend.
Das stimmt. Beim ersten FC Kaiserslautern ist es ja sehr ähnlich. Wenn du Ruhe haben willst, gehst du nicht auf den Betzenberg. Und da ist dann auch Herr Lieberknecht jetzt angezählt worden, beziehungsweise dann hat die rote Karte bekommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Paderborn hat Paderborn-Dinge gemacht und hat tatsächlich wirklich einfach dafür gesorgt, dass sie, und ich bin wirklich begeistert, du scheinst Ahnung vom Fußball zu haben, weil Paderborn ist richtig mit in der Verlosung wieder. Alles spätestens nach dem 2:1 gegen Kaiserslautern. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, das Spiel hat natürlich zwei Geschichten. Das ist einmal die katastrophale Schiedsrichterleistung mit mindestens zwei entscheidenden Fehlern, die aber auch nicht verschleiern dürfen, dass Paderborn trotzdem die bessere Mannschaft war und dass der FCK gegen solche Mannschaften an sein Limit stößt. Ich mag die Art, wie Paderborn Fußball spielt, diese Philosophie über all diese Trainer, die da waren, die behalten das bei. Es gab ja auch dann, Lieberknecht hat ja noch Gelb-Rot gesehen, er hat gesagt, okay, auf dem Platz hätte ich nicht laufen dürfen. Und bei Thorsten Lieberknecht ist es schon so, dass er ein paar jüngeren Spielern auch die Chance mal gegeben hat, in den Kader genommen hat, ein Haas, der spielt und so. Ich denke, er bekommt noch eine Chance im nächsten Jahr aufzusteigen. Das Umfeld ist aber sehr, sehr unruhig. Also im nächsten Jahr, glaube ich, muss es dann die Bundesliga sein. Sonst wird sich auch Thomas Hengenmann ein bisschen hinterfragt. Am Ende haben diese katastrophalen Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen davon abgelenkt, dass Paderborn auch so die bessere Mannschaft war und dass im Moment der FCK zu Mannschaften wie Paderborn, Darmstadt und Hannover, die eine klare Handschrift haben, oder auch Elversberg, schon Nachholbedarf hat.
Ist es da so, dass du denkst, okay, vielleicht wäre es dann doch nochmal angedacht, nach der Saison über den Trainer nachzudenken? Hängen macht ja öfters mal auch hängen Dinge, weil man schon den Anspruch ja hatte, und deshalb hast du ja auch Lieberknecht geholt, ganz oben mitzuspielen. Und dieses Projekt ist, glaube ich, gescheitert. Wie siehst du das denn
so? Naja, das sehe ich noch nicht gescheitert, weil, wie gesagt, ich finde, dass es kaum einen Trainer in den letzten Jahren gab, der so viele Eigengewächse in den Kader geholt hat. Er ist bei den Fans, glaube ich, beliebt. Und ich glaube, dass die Leute auch bei aller Emotion mal sehen, das ist jetzt keine Mannschaft, wo ich erwarten muss, dass sie unter den ersten drei aufläuft. Aber ich habe es dir ja gesagt, die Unruhe ist zu spüren und Thomas Hengen ist jetzt auch schon lange in Amt und Würden. Sie haben, glaube ich, den x-ten Umbruch jetzt hinter sich. Letztes Jahr hat er angefangen, der war zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, war der, glaube ich, noch Tabellenführer mit. Haben sie den entlassen, dann wurde wieder die Philosophie geändert. Du musst ja auch irgendwann mal was durchziehen, weil du sonst irgendwann hinterfragen die Leute auch mal, was ist eigentlich mit Thomas Hengen los? Also deshalb meine Prognose, Lieberknecht wird noch eine neue Saison bekommen. Da ist dann der Aufstieg aber alternativlos.
Zwei Überraschungen, für mich zumindest. Einmal, Kiel hat einen neuen Trainer, den du ganz gut kennst. Tim Walter ist zurück im Business oder wieder zurück in Kiel. Und Dresden gewinnt 3:1 gegen Darmstadt. Beides irgendwie Wahnsinn.
Ja, Dresden hat seit der Winterpause echt einen richtig guten Lauf. Mein alter Partner in Sky-Zeiten, freitagsabends haben wir ja sehr viele Spiele gerade in Schalke, in Köln und bei meinem HSV gemacht. Sören Gonter hat da sehr gut eingekauft, muss man sagen. Die spielen, das ist eine andere Dynamo-Mannschaft, sind jetzt weg von den Abstiegsplätzen. Darmstadt musst du erstmal schlagen. Ja. Da gehört aber zur Wahrheit auch dazu. Auch das war keine gute Schiedsrichterleistung, weil da ging es ja um zwei, ja, vom Augenschein nahezu identische Situationen. Die eine wird bestraft für den Darmstädter. Der Dresdner kommt davon. Da kann ich auch den Ärger von Darmstadt nachvollziehen, so ein Stück weit. Trotzdem hat Dresden, wie ich finde, ein gutes Spiel gezeigt. Und Kiel, ja, ich finde, das war wahrscheinlich am Ende die beste und erfolgreichste Trainerstation von Tim Walter. Mhm. Ich finde, wenn er dann da hinkommt, in den Raum, ich glaube, als Mannschaft bist du direkt ein Stück weit angezündet. Der erzählt dir, wie gut du bist. Ja. Du sollst den Ball holen. Ich glaube, dass das funktioniert. Denn für Kiel ist die Situation echt alarmierend, muss man ehrlich sagen. Wenn du da mal auf die Tabelle guckst, der Abstiegskampf der zweiten Liga ist ja, das ist ja wirklich geisteskrank, dass der Zehnte hat 6 Punkte Vorsprung wie viele Punkte sind's? 6 Punkte vom direkten Abstiegsplatz. Und vor allen Dingen zwischen 13 und 18 liegen 3 Punkte. Also es ist ja fast noch enger als in der Bundesliga.
Ja, total.
Das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, bei Kiel war dieser Peak jetzt mit Pokal-Halbfinale, mit Bundesliga, und Marcel Rapp hat da einen richtig guten Job gemacht. Aber jetzt war die Geschichte auserzählt. Und ich finde es richtig, dass sie gehandelt haben und so einen Gegenentwurf zum eher ruhigen Marcel Rapp mit Tim Walter. Hallo, hier komme ich. Ist, glaube ich, ganz gut. Für ihn selbst ist aber trotzdem auch ein kleines Risiko, weil wenn es schief geht, wenn sie absteigen, dann glaube ich, war es das auch mit der größeren Trainerkarriere von Tim Walter, der für Spektakel in Stuttgart gesorgt hat, der beim HSV vieles richtig gemacht hat, am Ende aber nicht aufgestiegen ist, auch wegen seiner Defensivschwäche. Bei Hull City war er nicht so lange, also das ist jetzt für ihn noch eine wichtige Station.
Siehst du das im Bereich des Möglichen, dass Holstein Kiel absteigt in die dritte Liga?
Ja, wenn du nach dem 24. Spieltag punktgleich mit dem Relegationsplatz bist, dann sehe ich das absolut im Bereich des Möglichen leider, ja.
Ja, das, wenn du dir die Punkte anguckst, ja, aber wenn du dir die Mannschaft anguckst, wenn du dir die, ja.
Aber das ist oft so. Das ist oft so, wenn du absteigst, ne? Du bist als Nobody hochgekommen, hast in der Bundesliga mal so ein bisschen am süßen Nektar gekostet, wie du, wenn du da unter deinen Palmen liegst oder das Meer auf dich zurauschen siehst in Dänemark. Und dann steigst du ab und denkst, dann erzählen die alle, naja, der Kader ist ja zumindest gut genug, um unter die ersten 6 zu kommen. Machst auch ein paar Transfers, aber insgesamt bleibt alles so ein Stück weit im Trott. Du hast sehr viel verloren in der Bundesliga. Obwohl du an den Fleischtöpfen warst, hast du nicht viele Spiele gewonnen, nicht viel Selbstvertrauen, und dann rutschst du so unmerklich runter. Ah, dies Jahr mit dem Aufstieg gibt's nichts. Naja, aber die Klasse werden wir ja schon noch halten. Oh, scheiße, wir haben ja nur 25 Punkte. Also das ist schon so eine gefährliche Situation, und die sind sie voll reingeraten in den Strudel.
Das ist ganz schön, weil die Relegation könnte wirklich spannend werden, wenn du dann einfach nur mal so einen kleinen Ausblick in die dritte Liga nämlich wirfst. Da hast du nämlich auf dem Relegationsplatz den MSV Duisburg, was ich ganz interessant finde. Du hast Energie Cottbus, sehr, sehr unangenehm, wenn die in die Relegation kommen sollten. Und es ist da auch noch alles offen. Also du hast mit Werl sogar auf Platz 4 mit 45 Punkten. Du hast sogar SVW in Wiesbaden und Hansa Rostock noch mit in der Verlosung und auch Rot-Weiß Essen, wenn du willst. Und Osnabrück, ja, mal gucken. Also interessant wäre dann wirklich die Relegation, weil das könnte richtig brutal werden. Siehst du es anders?
Ja gut, der Drittligist gewinnt ja in 75% der Fälle diese Relegation. Also dieser Relegationsplatz in der zweiten Liga ist auf gar keinen Fall ein Ruhekissen. Ich würde den Kreis der Aspiranten sogar bis Platz 8, bis zu den Münchner Löwen sogar noch ziehen, okay, die am Ende auch nur 5 Punkte hinterm Relegationsplatz zurück sind. Die einzige Mannschaft, die durchgehend stabil oben wirkt, ist Osnabrück. Timo Schulz, den du ja auch noch kennst als Trainer beim FC.
Sehr gut sogar, ja.
Der, glaube ich, mit seinem Punkteschnitt damals sogar mindestens in die Relegation gekommen wäre. Also ich habe den nicht so schlecht gesehen, wie man teilweise das dann hier gemacht hat. Der ist ein ganz unaufgeregter, cooler Typ. Ich glaube, dass Osnabrück aufsteigt. Und dann hast du halt dahinter Mannschaften, die alle ihre Stärken, aber auch alle ihre Themen haben. Cottbus, nachdem sie letztes Jahr so knapp und fast so tragisch gescheitert sind, überhaupt wieder oben dabei zu sein, allen Respekt. Duisburg hatte die Euphorie des Aufstieges, gestern allerdings nur 1-1 gegen Havelse. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Verl ist Wahnsinn, was die für einen Fußball spielen, aber ich glaube, dass der eine oder andere jetzt schon nachdenkt, oh, zweite Liga. Wiesbaden, interessiert leider keinen, obwohl die da seit Jahren ordentliche Arbeit machen.
Stimmt, wirklich kein Mensch.
Und Rostock hat halt seinen Spieler, den besten Spieler Naderi, für 6 Millionen zu Glasgow Rangers verkauft. Das ist dann noch die Frage, ob du das damit auch den Aufstieg verkauft hast. Und die Löwen sind halt die Löwen und machen Löwendinge. Jetzt hoffen sie wieder und wahrscheinlich legen sie dann nächstes Mal irgendein Spiel hin, wo sie ausrutschen. Aber eins ist natürlich klar, mit diesen geilen Traditionsvereinen, ich liebe die dritte Liga, aber das ist ja kein Geheimnis.
Das ist kein Geheimnis. Lass uns ganz kurz zum Schluss dieser Ausgabe nochmal ganz nach oben gucken. Champions League, Auslose, Achtelfinale. Das sind ja interessante Begegnungen dabei, auch für die deutschen Mannschaften. Wir können ja erst nächste Woche tippen, weil die Spiele erst am nächsten Dienstag sind, am 10.3. oder am 11.3. spielt Leverkusen. Hartes Los für Leverkusen, machbar aber für Bayern München, oder?
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich sage, Bergamo ist eine tolle Entwicklung, aber das wird für die Bayern kein Problem darstellen. Und Leverkusen hat keine Chance gegen Arsenal. das ist einfach, Arsenal war die einzige Mannschaft, die verdient gegen die Bayern, also Augsburg in der Bundesliga auch, aber das war eine andere Situation. Also ich finde, dass Arsenal schon einen richtig guten Ball spielt, haben gestern das Derby gegen Chelsea 2-1 gewonnen, haben das Problem, sie haben ihren Punktevorsprung aufgebraucht. Wenn sie bei Manchester City verlieren, ist theoretisch der Titel weg, aber sie wirken auf mich stabiler. Also Arsenal kommt weiter und die Bayern kommen weiter. Und du hast gesagt, interessante Auslosung. Ja, ich weiß nicht, zum wievielten Mal es jetzt wieder City gegen Real gibt. Das verleidet mir so ein bisschen dieses Erlebnis eigentlich. Aber wenn ich jetzt mal durchgehen würde, sage ich, Liverpool ist klarer Favorit gegen Galatasaray. Ich glaube, Barcelona am Ende auch Favorit gegen Newcastle. Atletico gegen Tottenham würde ich sogar leicht auf Atletico tendieren. Die Bayern habe ich gesagt, Arsenal habe ich gesagt. Bodø Glimt gegen Sporting Lissabon finde ich sehr interessant, weil diese Geschichte von Bodø Glimt ist ja irre.
Irre. Komplett.
Die durften bis in den 70er Jahren gar nicht mitspielen in der norwegischen Liga, weil man als norwegische Regierung und Fußballverband gesagt hat, der Weg ist zu weit von unten von den Zentren im Süden hoch in den Norden. Also was die da geschafft haben, da ist ja auch kein reicher Geldgeber oder sowas. Also die bauen jetzt, erweitern ihr Stadion von 7,5 auf 10.000 Zuschauern. Also das ist wirklich ein modernes Märchen. Kann ich jedem empfehlen, mal nachzulesen ein bisschen über die Geschichte. Wobei Sporting Lissabon spielt seit Jahren einen richtig gepflegten Fußball. Das ist für mich Augenhöhe. Paris gegen Chelsea, würde ich jetzt sagen, Paris kommt, ist langsam im Rollen. Und Real gegen City, habe ich das Gefühl, zwei wankende Giganten treffen aufeinander. Ich glaube, dieses Jahr wird City machen. Boah.
Warten wir es ab.
Und ein Finale in der Europa League zwischen Freiburg und Stuttgart ist möglich. Also beide haben einen unterschiedlichen Pfad.
Stress ist möglich, aber ich lehne mich jetzt so weiter aus dem Fenster, was die Champions League angeht. Da tippe ich tatsächlich auf den FC Bayern München als Champions League-Gewinner. Hinten raus gibt es eine Zahl.
Da bin ich aber jetzt, da schrecke ich aber jetzt kurz auf, so zu Beginn der Woche.
Ja, das ist mir klar. Ich wollte einfach nur mal, dass du mal gut mit viel Energie, schon mal mit viel Adrenalin in die Woche kommst.
Also ich will es mal so sagen, die Bayern sind für mich ein Top-3-Favorit. Aber ich würde es auch überleben, wenn sie die Champions League nicht gewinnen.
Ich fürchte das auch, dass du das gerade so kannst. Aber die Zahl des Tages ist für mich tatsächlich die von, du wirst es kaum glauben, und wir gehen mit Tempo aus dieser Folge raus. Zahl des Tages ist für mich die von Jamie Lebeling. Schätz mal, zweiter Treffer, wie viel km/h hatte das Ding? Topwert beim 24. Spieltag?
Boah, dann sage ich einfach mal 132.
Boah, nein, doch, es ist doch Jamie Lebeling immer noch. Also es ist trotzdem sehr respektabel. Ich habe auf jeden Fall gedacht, wenn dir das Ding irgendwie am Ohr vorbeipfeift, ist auch nicht lustig. 100,4.
Was? Das ist, deshalb machst du mich jetzt hier, wuschig?
Ja.
Das war der härteste Schuss des. Echt?
Ja.
Ja. Also da sage ich dir mal eins. Kennst du noch Martin Kreh?
Ja, sicher kenne ich Martin Kreh.
Genau, Champions-League-Sieger mit Dortmund. Der ist mit 148 gemessen worden.
Nicht dein Ernst?
Doch. Und Günther Delzepich, das ist jetzt die Aufgabe für dich, lieber Mike.
Ja.
Ein Stürmer von Alemannia Aachen.
Ja.
Mit dem haben sie mal gewettet. Das habe ich letztens auch in einem anderen Podcast schon erzählt.
Komm, das war im Sportstudio wahrscheinlich, oder?
Ja. Nee, dass der einen Medizinball von der 16er-Kante ins Tor schießen kann, ohne dass der Ball aufkommt. Das war eine Wette mit Mannschaftskameraden.
Hat er geschafft.
Er hat die Wette verloren. Weißt du warum?
Ja. Nein, warum?
Er hat übers Tor geschossen. Das ist kein Witz. Günther Delzepich. Guck mal nach.
Wahrscheinlich mit 132.
Ja, genau. Du Leveling, du.
Du Leveling. So.
Also, wer Medizinball übers Tor schießt, vielleicht wenn Felix Magath vorher noch eine Konditionseinheit eingesetzt hat, der braucht vor allen Dingen eins.
Nämlich
Eier.
Ganz dicke
Eier.